SRF 2 Kultur.
In der Türkei ist die Empörung groß darüber, dass türkische Medienleute nicht zugelassen sind beim Prozess in München gegen die NSU. Der rechtsextremen Untergrundorganisation werden unter anderem 10 Morde und 2 Sprengstoffanschläge zur Last gelegt, einer davon in einer Straße in Köln, in der vorwiegend Türken wohnen. Meine Frage an den Journalisten Thomas Seibert in Istanbul: Weshalb bekommt dieser Prozess so viel Aufmerksamkeit in der Türkei?
Er bekommt so viel Aufmerksamkeit, weil er ein bestimmtes Bild von Deutschland hier in der Türkei verfestigt. Deutschland nämlich als Ort, in dem Türken gefährdet sind. Die fremdenfeindlichen Anschläge von Mölln und Solingen, die ja schon mehr als 20 Jahre zurückliegen, sind hier in der Türkei nach wie vor in vielen Köpfen fest verankert. Bei jedem Wohnungsbrand in Deutschland, bei türkischer Beteiligung, kommt dieser Verdacht eines fremdenfeindlichen Anschlages wieder hoch. Das liegt einfach daran, dass sehr, sehr viele Türken verwandtschaftliche Verbindungen nach Deutschland haben. Es gibt kaum einen Türken, den man hier auf der Straße trifft, der keinen Angehörigen in Deutschland hat oder selbst in Deutschland war. Das heißt, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema, was die Leute auch persönlich angeht. Und weil das eben so sensibel ist, wird das auch zu einem politischen Faktor.
Man reagiert in der Türkei sehr empfindlich darauf, dass türkische Journalisten nicht zum Prozess zugelassen wurden. Weshalb können die eigentlich in München nicht dabei sein?
Das Gericht argumentiert mit einem strengen chronologischen Akkreditierungsverfahren. Man habe 50 Plätze im Gerichtssaal für Reporter reserviert und einfach die ersten 50 Medien genommen, die sich gemeldet haben. Der Rest kommt auf eine Warteliste. Dieses Verfahren ist viel kritisiert worden. Die türkischen Reporter zum Beispiel sagen, sie hätten natürlich nicht die Ressourcen, wie eine Münchner Lokalzeitung, sich im Gericht dauernd rumzutreiben, um dann sofort zuschlagen zu können, wenn das Akkreditierungsverfahren eröffnet worden ist. Und deshalb sei man eben zu spät gekommen. Das Verfahren ist ja deswegen auch umstritten, weil nicht nur türkische Medien draußen blieben, sondern auch weltbekannte Medien wie die BBC zum Beispiel oder die New York Times. Das heißt also, diese Medien wurden auch draußen gelassen und deshalb ist das Gericht sehr, sehr in die Kritik geraten.
Das klingt tatsächlich nach einem unglücklichen Auswahlverfahren. Auch wenn der Prozess jetzt ohne Anwesenheit von türkischen Journalisten stattfindet, weshalb ist das ein so großes Problem? Hat man kein Vertrauen in das deutsche Rechtssystem?
Genau darum geht es, um dieses Misstrauen gegenüber Deutschland. Dieses Misstrauen ist vor allen Dingen entstanden in den Jahren dieser NSU-Morde dadurch, dass die deutschen Behörden immer nur beschwichtigt haben. Sie haben die Täter im türkischen Kreis gesehen, also in der türkischen Szene gesucht, statt bei den Rechtsextremisten. Und dieses Versagen der deutschen Ermittler hat das Vertrauen der Türken in Deutschland erschüttert. Und aus diesem Versagen erklärt sich dann auch der türkische Anspruch, diesen Prozess ganz besonders genau zu beobachten. Nicht nur der türkische Botschafter will den Prozess beobachten, sondern auch eine Delegation des Menschenrechtsausschusses im türkischen Parlament, die fahren da extra hin. Dadurch wird klar, dass die Türken ganz besonders drauf gucken, auch weil der Verdacht entstanden ist, dass die deutschen Sicherheitsbehörden selbst in diese Morde verwickelt gewesen sein könnten. Es gab ja mehrere Skandale im Zusammenhang mit diesen Morden. V-Männer des deutschen Verfassungsschutzes sollen da irgendwie verwickelt gewesen sein. Und auch deshalb schaut die Türkei so genau hin.
Es gibt große Fragezeichen in Deutschland rund um den NSU-Prozess. Jetzt ist es aber doch so, dass die Taten in Deutschland stattfanden und nun nach deutschem Recht verhandelt werden. Warum hat man in der Türkei so viel Mühe damit, da nicht mitreden zu können?
Das hat auch damit zu tun, dass sich die Türkei als Schutzmacht über alle Türken versteht, auch über die Türken im Ausland. Das zeigt sich, dieses Interesse, dieser Anspruch zeigt sich nicht nur beim NSU-Verfahren, es zeigt sich auch in anderen Bereichen. Im Moment ist hier ein großes Thema die Entscheidung deutscher Sozialämter und auch Sozialämter in anderen westeuropäischen Ländern, türkische Kinder aus türkischen Familien herauszuholen bei Fällen von Missbrauch oder Vernachlässigung und diese Kinder christlichen Pflegefamilien zu geben. Das ist hier ein Riesenthema. Die türkischen Politiker laufen rum und reden von einer Christianisierung und dass man diese Kinder retten müsse. Und aus dieser Wortwahl spricht ja schon dieser Anspruch, sich um diese Kinder kümmern zu müssen, aus der Türkei heraus. Und dieser Anspruch erhöht auch das Interesse am NSU-Verfahren.
Dieser NSU-Prozess beginnt in einer Woche. Was ist Ihre Einschätzung? Wie viel wird sich in den nächsten Tagen da noch bewegen?
Die Türkei wird den politischen Druck auf Deutschland auf jeden Fall aufrechterhalten. Wir haben ja bereits gesehen, der türkische Außenminister Davutoğlu hat seinen Berliner Amtskollegen Westerwelle angerufen, um Druck zu machen. Die türkischen Menschenrechtspolitiker aus dem Parlament werden nach München reisen. Hinter den Kulissen sind Bemühungen im Gange, eine Lösung zu finden, die einigermaßen elegant ist, die es auch dem Gericht ermöglicht, sein Gesicht zu wahren. Und dass man zumindest versucht, den türkischen Botschafter in den Gerichtssaal zu bekommen, dann wäre die ganze Sache erstmal entschärft. Aber bis es soweit ist, wird die Türkei auf jeden Fall nicht locker lassen.
Thomas Seibert aus Istanbul über die Empörung in der Türkei rund um den NSU-Prozess. Cool sein, das sollten Frauen unbedingt, gerne auch führungsstark und ehrgeizig. Das schreibt Sheryl Sandberg in ihrem Buch Lean In, Frauen und der Wille zum Erfolg. Sandberg war Stabschefin im US-Finanzministerium, Spitzenmanagerin bei Google und heute ist sie Geschäftsführerin von Facebook. Sie weiß also, was es für eine Frau heißt, an der Spitze eines globalen Unternehmens zu stehen. Können die Ratschläge in ihrem Buch zu mehr Gleichberechtigung beitragen? Kulturredaktorin Karin Salm hat darüber mit der Headhunterin Sabine Steinhorst gesprochen.
In Sachen Gleichberechtigung haben es die Frauen besser als je zuvor. Und trotzdem sind es die Männer, die die Welt regieren. Von den weltweit 197 Staatsoberhäuptern sind nur 22 weiblich. Und in der Wirtschaft ist die Lage sogar zappenduster. In den 500 umsatzstärksten Unternehmen sind in den oberen Führungsetagen nur 4% Frauen zu finden. Diesen Stillstand auf dem Weg zur Gleichberechtigung ärgert die amerikanische Managerin Sheryl Sandberg. Ihre Ratschläge und Rezepte kommen darum als Forderungen daher, Forderungen, die sie an Frauen richtet. Die ambitionierten Frauen bremsen sich selbst aus, weil es ihnen an Selbstbewusstsein fehlt, weil sie sich zurücklehnen, wenn sie sich reinhängen sollten. So Sheryl Sandbergs Erkenntnis. Das ist harte Kost. Sabine Steinhorst weiß, was Top-Manager können müssen. Sabine Steinhorst ist Headhunterin in der renommierten Firma Björn Johansson. Diese Firma vermittelt weltweit jährlich im Durchschnitt 35 CEOs und spürt, dass die Nachfrage nach weiblichen Führungskräften groß ist. Sheryl Sandbergs Lean-In, Frauen und der Wille zum Erfolg, hat Sabine Steinhorst kritisch gelesen.
Das stelle ich auch in meinem Umfeld fest, dass Frauen schon noch ein höheres Selbstbewusstsein an den Tag legen dürfen. Zurücklehnen halte ich nicht für ganz korrekt. Das glaube ich, das machen die wenigsten.
Sheryl Sandberg, die amerikanische Topmanagerin, die gleich zwei Abschlüsse der Elite-Universität Harvard und zwei Kinder hat, Sandberg fordert von den Frauen auch, die Hand in der Luft zu behalten. Die Headhunterin Sabine Steinhorst blickt auf die Praxis.
Es ist wahrscheinlich schon so, dass Frauen in der Tendenz zurückhaltender sind. Das hat schon die Grundlage in der Erziehung oft. Und es macht schon Sinn, sich gewisser Stereotype oder Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat, bewusst zu werden, um diese dann in der Konsequenz auch abzulegen.
Die anerzogene Zurückhaltung überwinden und Glaubenssätze zertrümmern und selbstbewusst Karrierechancen suchen, diese Forderungen an die Adresse der Frauen kann die Headhunterin also unterschreiben. Nicht aber Sheryl Sandbergs Aufruf, geben Sie Gas, behalten Sie den Fuß so lange auf dem Gaspedal, bis eine Entscheidung getroffen werden muss.
Ich sehe sehr viele gut qualifizierte Frauen, die an sehr guten Universitäten studiert haben. Also die meisten Frauen dieser Generation drücken auf jeden Fall auf das Gaspedal. Da sehe ich keinen Rückzug.
Die Headhunterin Sabine Steinhorst betont, dass sie das Buch Lean In – Frauen und der Wille zum Erfolg gerne gelesen habe, auch wenn sie darin grundsätzlich nichts Neues entdeckt habe. Richtig spannend sei es auf Seite 153 geworden. Hier kommt Sheryl Sandberg nämlich zum Schluss, dass die mit Abstand wichtigste Karriereentscheidung für eine Frau die Wahl des Lebenspartners sei.
Das ist ehrlich gesagt die beste Anmerkung aus Ihrem Buch.
Und Sabine Steinhorst beobachtet, dass von den wenigen Top-Managerinnen immer mehr fordern, dass ihre Partner die Hälfte der Familienarbeit übernehmen und dass die Partner mitziehen, wenn es der Job der Frau verlangt.
Oder gar, das gibt es auch, kennen wir auch inzwischen mehrere Fälle, wo der Mann die gesamte Familienarbeit trägt und die Frau eine Karriere auf Top-Stufe mit weltweiter Verantwortung verfolgt.
Wir brauchen mehr Männer, die sich an den Tisch setzen, an den Küchentisch, schreibt Sheryl Sandberg. Eine Forderung, die sich also explizit an die Männer richtet. Auch das eine alte Erkenntnis. Die Headhunterin Sabine Steinhorst ist trotzdem überzeugt, dass das Buch Lean In Wirkung hat. Dann nämlich, wenn Topmanager das Buch gründlich lesen, wie zum Beispiel der CEO des weltweit größten Netzwerkausrüsters Cisco. Er hat sogar sämtlichen Managern Sandbergs Buch zur Lektüre dringlichst empfohlen.
Politiker von rechts bis zumindest halblinks ehrten die gestern verstorbene britische Ex-Premierministerin Margaret Thatcher. Von Kulturschaffenden war wenig zu hören, von Rockmusikern erst recht nicht. Die nämlich gaben ihre Kommentare zu Thatchers Politik damals ab, als die Iron Lady noch im Amt war. Eine klingende Rückschau auf SRF 2 Kultur von Musikredaktor Bert Blaser.
Not Sensibles hieß diese Punkband damals, 1979, die ihre Liebeserklärung an Margaret Thatcher auf Platte presste. Am Anfang kam man der Iron Lady noch mit Ironie bei. Was die Thatcher-Jahre für das Land bedeuteten, war der Working Class noch nicht bewusst. Eisern war erst ihre unnachgiebige Frisur. Man wollte einfach nichts zu tun haben mit ihr. Oder wie es The Blues Band 1980 in Anlehnung auf ein Volkslied sang: I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work on Maggie's farm no more.
Margaret Thatchers zweifelhafter Ruhm als radikale Privatisiererin, auf deren Farm man ungern arbeiten würde, drang bald über England hinaus. 1981 hatte Ronald Reagan die Schaufel in den USA übernommen. In ihm hatte Maggie einen verbündeten Farmer. Der Sänger Klaus Nomi griff in New York zurück auf einen alten Song aus The Wizard of Oz. Ding Dong, the Witch is Dead. Jetzt allerdings war keine Märchenhexe gemeint.
Ding Dong, the Witch is Dead. It's the Wicked Witch. Ding Dong, the Wicked Witch is Dead. Wake up, you sleepy head. Wrap your eyes, get out of bed.
Die offene Verachtung Thatchers für die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterklasse erzeugte den ebenso unnachgiebigen Hass dieser Schicht. Umso mehr, dass gegen Ende des Jahrzehnts die Auswirkungen spürbar wurden. Die Künstler nahmen die Stimmung des Volkes auf, die Worte wurden deutlicher.
The kind people have a wonderful dream. Margaret McGillity. Cause people like you make me feel so tired. When will you die?
Der Sänger Morrissey sang 1988 vom Traum der einfachen Leute, Margaret on the Guillotine. Und Elvis Costello träumte die Fortsetzung, That's when they finally put you in the ground, I'll stand on your grave and tramp the dirt down. Ob er die Erde auf Margaret Thatchers Grab wirklich niedertreten wird, wissen wir nicht. Auch Elvis Costello ist altersmilde geworden. Sicher aber wird ihr in der britischen Working Class oder dem, was davon übrig geblieben ist, kaum eine Träne nachgeweint.
In einem Moment liegen sie genüsslich träge rum und einen Augenblick später schon schlagen sie die Zähne in die Beute. So reizvoll und gefährlich wie Raubkatzen ist das Spiel des französischen Kinostars Jean-Paul Belmondo und er wird heute 80. Ein Geburtstagsgruß von Filmredaktor Michael Sennhauser.
Das ist Ennio Morricones Titelmusik zu Le Professionnel von 1981. Der wahrscheinlich bekannteste aller Belmondo-Filme, sicher jedenfalls einer der erfolgreichsten. Belmondo spielte in dem Film den Geheimagenten Jos Beaumont, der in Paris einen privaten Rachefeldzug durchzieht an jenen Funktionären, die ihn verraten hatten. Mit der ihm eigenen Nonchalance, physischen Präsenz und unnachahmlichen Coolness an die Türe klopfen, sich grinsend vorstellen und zuschlagen.
Oui? Monsieur Wolfoni, aux gazeuses et gelatine? Oui? Jos Beaumont, espionnage et châtaigne.
Le Professionnel war der kommerzielle Höhepunkt der dritten Karriere von Jean-Paul Belmondo, einer Karriere als populärer Kinosuperstar. Angefangen aber hatte er fast 30 Jahre früher als Theaterschauspieler. Der Sohn eines Bildhauers und einer Tänzerin hatte eine Bühnenpräsenz und ein Timing, das sogar seine Mitakteure zu Bewunderungsstürmen und Neid hinriss. Und als er gegen Ende der 50er Jahre erste Filmrollen bekam, bemerkte Jean-Luc Godard, damals noch Kritiker bei den Gaillets du Cinéma, die elektrische Ausstrahlung des Mannes. 1959 machte Godard sich und Belmondo mit Au bout de souffle zu den Stars der Nouvelle Vague. Belmondo spielte in dem ungewöhnlichen Film den charismatischen Kleingangster Michel Poicard, der in den Tag hineinlebt und die amerikanische Studentin Jean Seberg umgarnt.
J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Mais qui est lâche.
Aber sie ist schlapp, meint Poignard, während sie ihm mit amerikanischer Literatur kommt.
Tu connais William Faulkner?
Non, qui est-ce? Tu as couché avec lui?
Mais non, mon coco.
Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey.
C'est un romancier que j'aime bien.
Kennst du William Faulkner? Nein, hast du mit dem geschlafen? Nein, das ist ein Romanautor, den ich mag.
Between grief and nothing, I will take grief. Entre le chagrin et néant, je choisis le chagrin.
Zwischen Kummer und dem Nichts würde ich den Kummer wählen, hat er geschrieben.
Tu choisirais quoi?
Le chagrin, c'est idiot. Je choisis le néant. C'est pas mieux. Mais le chagrin, c'est un compromis. Tout ou rien. Puis maintenant, je le sais. Ça y est.
Ich würde das Nichts wählen, meint Poicard. Der Kummer, das ist ein Kompromiss. Alles oder nichts. Die Rolle hat nicht nur Belmondo geprägt, sondern auch sein Draufgänger-Image, das er fortan im Kino pflegte. Vom Kritiker-Darling wurde er zum Publikumsliebling. Und als ihn das Kino Mitte der 80er Jahre satt hatte, kehrte er zurück auf die Bühne und rehabilitierte sich bei der Pariser Intelligenzia. 2001 verlor er bei einem Hirnschlag seine Beweglichkeit und seine Sprechfähigkeit. Beides hat er sich mit seiner typischen Energie wieder erarbeitet und 2011 verkündete er fröhlich, er sei glücklich. Jeder hätte seine Gebresten, aber die müsse man überkommen.
Non, c'est vrai, c'est la vérité. Je suis heureux en ce moment. Hein? La vie, le soleil, tout heureux, heureux. Hein? Tout le monde a des pépins, hein? Mais il faut surmonter ça, hein? Et je le surmonte.
Wie spannend wär's zu wissen, wie sich unsere Groß- oder Urgroßeltern fühlten. Waren die Menschen glücklicher oder ängstlicher in den 20er Jahren? Antworten auf solche Fragen finden sich bei Google. Das zumindest sagt ein internationales Wissenschaftlerteam, das sich nichts weniger vorgenommen hat als eine Archäologie der Gefühle des 20. Jahrhunderts. Zu diesem Zweck hat er sich durch 5 Millionen von Google digitalisierten Büchern gewühlt und die darin enthaltenen Stimmungswörter gezählt. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Erwartet haben sie eigentlich nichts. Nur mal schauen wollten sie, aus reiner Neugier sozusagen. Und jetzt das, sagt Erstautor Alberto Acerbi, Anthropologe an der University of Bristol. Die Gefühlskurven, die Computer seines Teams in den untersuchten englischsprachigen Texten des 20. Jahrhunderts von der Kriminalgeschichte bis zum Naturkundebuch, vom Reparaturmanual für Lokomotiven bis zum neorealistischen Familienroman ausgemacht haben, sprechen Bände.
This kind of database are really a gold mine for this kind of social science.
Eine Goldmine für Sozialwissenschaftler sei eher der Ngram-Datensatz von Google, sagt Alberto Acerbi. Aus der riesigen Textmasse von über 5 Millionen digitalisierten englischsprachigen Büchern des 20. Jahrhunderts, was etwa 4% aller je veröffentlichten Bücher entspricht, haben die Computerprogramme von Acerbis Forschungsgruppe nun ein Auf und Ab der Gefühle geschält, das übereinstimmt mit politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bewegungen.
So is a database with more than 5 million books, that is more or less the 4% of the book ever published in the history of humanity. So the database is so huge.
Nie finden sich während des 20. Jahrhunderts derart viele Wörter, die Freude ausdrücken, wie in den goldenen 20er Jahren, einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Wohingegen das Jahr 1941, das Jahr, in dem die USA in den Zweiten Weltkrieg eintreten, gezeichnet ist von Wörtern der Trauer, egal ob in Fachbüchern oder belletristischen Werken. In keinem Jahr wird Traurigkeit so explizit benannt wie 1941. Lange Zeit verlaufen die emotionalen Fieberkurven in britischen und US-amerikanischen Büchern mit identischem Schwung und gleichem Verlauf. Doch in den 1960er und erst recht in den 1980er Jahren kühlt der Ton der Briten zählbar ab, während in US-amerikanischen Büchern die Emotionalität zunimmt.
The American English books tend to be more emotional than the British English books. Before the 60s, the emotional content of the two versions of English was more or less the same.
Soweit die Wörter in Zahlen. Doch wie sind diese nun zu interpretieren? Werden die Briten immer cooler und die Amerikaner immer hysterischer, egal ob sie eine Nähmaschinengebrauchsanweisung schreiben oder eine Familientragödie in Worte fassen? Das wissen auch die Autoren der im Online-Magazin Plus One veröffentlichten Studie nicht so recht. Ändert sich lediglich der Gebrauch von Wörtern oder zeichnet sich da ein Mentalitätswechsel ab? Wer auf diese Fragen Antworten sucht, kommt mit Wörterzählen allein nicht weit, kritisieren zahlreiche Geisteswissenschaftler quantitative Studien dieser Art. Zum einen könne ein Text Gefühle zum Ausdruck bringen, ohne diese je explizit zu benennen, und selbst wenn Stimmungswörter vorkämen, erhielten diese ihre Bedeutung erst im Kontext, sagt etwa Philipp Schweighauser, Experte für US-amerikanische Literatur an der Universität Basel.
Ich denke, man kann den Glücks- oder Traurigkeitskoeffizienten von literarischen Texten oder auch anderen Texten schlichtweg nicht an Adjektiven oder Substantiven ablesen. Ein Buch, in dem viel sad und viel happy vorkommt, ist nicht unbedingt ein sad oder happy Buch.
Mit dieser Kritik kann Jungforscher Alberto Acerbi leben, denn er sieht seine quantitative Methode als Ergänzung zur qualitativen, interpretierenden Methode von Geisteswissenschaftlern wie Philipp Schweighauser. Doch ist er überzeugt, dass derart riesige Datenberge wie Google Ngram mit seinen über 5 Millionen Büchern viele Schätze bergen. Und er weiß, die passenden Grabungsinstrumente müssen er und seine Mitforscher erst noch entwickeln.
José Luis San Pedro ist tot. Der frühere Wirtschaftsprofessor und erfolgreiche Schriftsteller war ein Leitbild der spanischen Protestbewegung der Empörten. Er starb im Alter von 96 Jahren. Der Humanist San Pedro war sozusagen das spanische Pendant des Ende Februar verstorbenen Stefan Essel, der das Manifest Empört euch geschrieben hatte. José Luis San Pedro verfasste dazu das Vorwort in der spanischen Ausgabe. Er war ein scharfer Kritiker des Neoliberalismus und sah die westliche Zivilisation ihrem Untergang entgegenstreben. Es geht zu Ende, sagte er vor 2 Jahren auf dem Höhepunkt der spanischen Proteste der Empörten. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit als Wirtschaftsprofessor schrieb José Luis San Pedro literarische Werke. Seine erfolgreichen Romane, Das etruskische Lächeln und Der Gesang der Sirene, wurden auch ins Deutsche übersetzt. Die Sanierung des Berner Stadttheaters kommt vors Volk. In Bern befinden die Stimmberechtigten im Herbst über einen Anteil von 19 Millionen Franken am Baukredit von 45 Millionen Franken. Ebenfalls im Herbst wird der Große Rat über den Anteil des Kantons von 21 Millionen Franken beraten. Dritter Geldgeber ist dann die Region Bern, die 5 Millionen Franken beisteuern soll. Hier droht allerdings eine Lücke im Budget, denn mehrere Gemeinden haben bereits eine Absage erteilt. Dadurch würden Abstriche bei der Sanierung nötig, sagte deshalb heute Stadtpräsident Alexander Czepet. Das Berner Theatergebäude wurde 1900 gebaut. In den kommenden 2 Jahren soll das Haus punkto Technik und Sicherheit auf Vordermann gebracht werden, sowie Garderoben, Proberäume und Zuschauerbereich saniert werden. Die beiden Chefredaktoren des Nachrichtenmagazins Der Spiegel müssen gehen. Der Spiegel Verlag beruft Georg Mascolo, Chefredaktor der Printausgabe, und Matthias Müller von Blumenkron, verantwortlich für das Online-Angebot, ab. Grund dafür seien unterschiedliche Auffassungen zur strategischen Ausrichtung, teilte der Verlag heute in Hamburg mit. Die Redaktion des Spiegel wird bis auf Weiteres von den stellvertretenden Chefredaktoren geführt. Mascolo und Müller von Blumenkron seien beurlaubt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.